Ja, noch einmal ganz offiziell guten Morgen. Wir sind hier in unserer Gemeinde beschäftigt mit einer Predigtreihe, die natürlich immer wieder unterbrochen wird durch Gastprediger, wenn der Home Preacher in Lettland ist oder woanders zu predigen hat. Unser Thema heißt das Leben in der Gemeinde. Das ist das große Thema vom Leben in der Gemeinde. Und ich lese uns dazu einen Text heute Morgen aus Römer 16, der vielleicht dem einen oder anderen etwas merkwürdig vorkommt. Einige fragen, warum steht denn überhaupt sowas in der Bibel? Andere sagen, ja, um Leute zu ärgern, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. Es geht hier nämlich um eine ganze Reihe von schwierigen Namen, die man auszusprechen hat, wenn man diese Grußliste des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom liest. Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchreä ist. Ihr sollt sie aufnehmen in dem Herrn, wie es sich ziemt, für die Heiligen. Und ihr in jeder Sache beistehen, also auch beim Umzug sozusagen, bei der Einrichtung der neuen Wohnung, in jeder Sache sollt ihr dieser Schwester beiziehen. Die kommt aus Kenchreä, geht nach Rom. Sie hat vielen beigestanden, schreibt Paulus, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Die beiden haben für mein Leben ihren Hals hingehalten. Und ihnen danke ich nicht alleine, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Und grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epänetus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten, also Volksgenossen mit Juden, könnte man sagen, und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampliatus, meine Lieben in dem Herrn. Grüßt Urbanus, unser Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Lieben. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Hause des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten, und grüßt die aus dem Hause des Narzissus, die in dem Herrn sind. Grüßt die Tryphäna und die Tryphosa. Die beiden kennen wir auch aus einem anderen Zusammenhang. Die arbeiten in dem Herrn. Grüßt die Persis, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Und grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, übrigens der Sohn von Simon von Kyrene, der das Kreuz Jesu getragen hat. Und grüßt auch seine Mutter, also die Ehefrau von Simon von Kyrene, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Vom Leben in der Gemeinde. Ein wunderbarer Text, der das Leben in der Gemeinde illustriert. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Gemeinde Jesu so etwas ist wie die Familie Gottes. Gott ist unser Vater. Jesus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, unser großer Bruder. Und wir sind untereinander Geschwister. Als ich in die Gemeinde kam vor vielen, vielen Jahren, in eine Baptistengemeinde im Norden, da fiel mir zuerst auf an dieser Gemeinde, dass die Leute sich untereinander mit Familienbegriffen anredeten. Die Sonntagsschullehrer und Lehrerinnen waren Onkel und Tante. Und wer hier mit älteren Leuten spricht, in der Gemeinde, der hört immer wieder auch was von Onkel Hokema. Der war früher mal Pastor, lange Jahre hier in Jever, und so ist er eingraviert in die Herzen vieler alter Geschwister. Onkel Hokema. Und mir fiel auch auf, dass die Geschwister untereinander sich mit Bruder und Schwester ansprachen. Das passiert heute noch manchmal. Der Letzte, der mich hier in der Gemeinde richtig ausdrückend mit Bruder Helms angesprochen hatte, das war unser Bruder Obstfeld. Die anderen sagen Gregor. Aber Bruder und Schwester, so hat es mir damals jemand in der Gemeinde Norden erklärt, das sind die höchsten Titel, die wir auf der Erde vergeben können. Alle anderen Titel sind besetzt. Jesus sagt einmal, einer ist euer Meister, ihr aber seid Brüder. Bruder und Schwester. Und ich kann mich erinnern, dass ich aus dem Urlaub mal an die Gemeinde geschrieben habe, war ich noch nicht Mitglied, sondern hatte da nun inzwischen einige Bekannte, und ich schrieb, sehr geehrte Damen und Herren. So wie das gewohnt war, wenn man die Leute nicht so ganz genau kennt. Sehr geehrte Damen und Herren in der Baptistengemeinde Norden, viele Grüße und so weiter. Und ich weiß, dass dann ein älterer Bruder nach meiner Rückkehr zu mir kam und sagte, du, das weißt du nicht, aber wir empfinden es als eine Beleidigung, wenn jemand uns mit Herr oder Frau anspricht. Das habe ich dann später immer wieder zu schätzen gewusst, diese Information. Herr und Frau, das heißt, du gehörst eigentlich nicht dazu. Wir sind zwar Menschen und Mitmenschen, aber wir haben den himmlischen Vater, weil wir zu Jesus Christus gehören. Und wen hast du noch nicht, weil du Jesus noch nicht angenommen hast als den Herrn deines Lebens. So hat man das verstanden. Und man wurde zum Bruder und zur Schwester, indem man Jesus Christus als den Herrn seines Lebens annahm. Gemeinde Gottes, Gottes große Familie. Und diese Familie, und das ist wichtig zu betonen, ist eine weltweite Familie. Und sie macht nicht an den Konfessionsgrenzen Halt. Und darum ist es wichtig, sich in dieser weltweiten Familie Gottes immer mal wieder umzuschauen. Also hier in Jever zum Beispiel mit der Stadtmission einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Das ist eine wichtige Sache. Das sind unsere Schwestern und Brüder. In der Landeskirche. In den Landeskirchen die Gemeinschaft zu suchen mit Schwestern und Brüdern bei verschiedenen Gelegenheiten. Das weitet den Blick. Und eine Gemeinde, die das nicht mehr tut, sondern sozusagen auf sich konzentriert ist und sich selbst nur als Familie Gottes sieht, ist eine Sekte. Kann man eine Sekte ganz klar erkennen. Eine Sekte wird sich niemals öffnen anderen Konfessionen und Gruppen, nur sich selber als die Familie Gottes. Das ist eine Sekte. Aber wer über den eigenen Tellerrand schaut. Wer seine Brüder sucht, ich suche meine Brüder, wunderbares Wort aus dem Alten Testament, dieser Josefsgeschichte, der weiß, dass die Familie Gottes immer größer ist als die eigene Denomination. Und es ist auch wichtig, dass wir einander weltweit begegnen. Wer diesen Text hier liest, der stellt fest, da haben einige gewaltige Reisen hinter sich. Von einem ist hier die Rede, der ist in Kleinasien zum Glauben gekommen und jetzt ist er plötzlich in Rom. Da hören wir von Aquila und Priscilla, die eigentlich aus Griechenland stammen, und auch sie sind plötzlich in Rom. Eigentlich, wenn wir genau hinschauen hier in die römische Gemeinde, stellen wir fest, gibt es höchstwahrscheinlich nur einen einzigen, der wirklich aus Rom kommt, nämlich der Urbanus. Wir kennen dieses Wort Urbanus von dem päpstlichen Segen, der immer zu Ostern verteilt wird. Nicht? Wie heißt dieser Segen noch? Urbi et Orbi. Ja? Da steht das Wort Urbi, Urbanum, die Stadt. Ja? Wahrscheinlich haben die Eltern ihm diesen Namen gegeben. Alle anderen Namen sind griechischer Herkunft oder auch afrikanischer Herkunft und so weiter. Also ein Schmelztiegel der Nationen, die Gemeinde Jesu dort in Rom. Und Paulus war noch nie in Rom, aber er hat Kontakt zu dieser Gemeinde. Namentlich, er kennt die einzelnen Leute dort. Also weltweite Gemeinde. Zu wissen, was in anderen Gemeinden los ist, ist eine wichtige Aufgabe für Gemeindemitglieder, für Schwestern und Brüder. Und ich erlebe immer wieder, dass wir nicht mal den Gemeindebrief lesen, der mit großer Mühe von Gertrud und Wibbo hergestellt worden ist. Da ist man immer wieder ganz erstaunt, da steht alles drin, aber die Leute nehmen den Ding aus dem Briefkasten und stecken es irgendwo rein und finden dann 2 Jahre später den Gemeindebrief vom März 2012 irgendwo in ihrer Tasche. Da stehen auch wichtige Informationen über die Gemeinde Jesu, über die Ortsgemeinde hier. Ich halte es auch für wichtig, die Zeitschrift Gemeinde zu lesen. Zu gucken, was ist eigentlich in anderen Gemeinden unseres Bundes los? Was passiert da? Was erleben sie? Wobei machen sie gute Erfahrungen? Wir sind oft so stark auf uns konzentriert und schauen nicht über den Tellerrand. Ich erlebe das auch hier in unserer Region, in der sogenannten MCA-Mission. Wer von euch war schon mal in der Gemeinde Emden? 2, 3. Wer kennt die Gemeinde Esens? Auch nur ein paar. Ja? Und wir könnten hier weitermachen an dieser Stelle. Wer war schon mal auf einer Landesverbandskonferenz? Sind die, die immer abgeordnet werden, in der Gemeinde schon, die müssen immer hin. Ja? Ja, das ist also eine ganz wichtige Geschichte, den Blick sich weiten zu lassen für die Größe der Familie Gottes hier auf der Erde. Oder auch Reisen zu machen nach Uganda oder nach Lettland. Das weitet den Blick. Das muss ich wirklich sagen. Wir haben dort Menschen getroffen, von denen wir wissen, die sind unsere Schwestern und Brüder, weil sie zu Jesus Christus gehören. Und sie sind uns durch Begegnungen dort zu Freunden geworden. Das ist der wichtige Punkt heute Morgen. Schwestern und Brüder kann man sich ja nicht aussuchen. Die kommen einfach. Ich war immer ganz erstaunt, wenn bei mir wieder eine Schwester zur Welt kam. 4 Stück an der Zahl. Und ich bin gar nicht gefragt worden, ob ich die als Schwester oder als Bruder habe. So ist das ja auch in der Gemeinde. Hat der Vater im Himmel dich gefragt, ob dein Bruder wirklich auch dein Bruder werden soll? Hat er nicht gemacht. Er hat dich einfach durch seinen Heiligen Geist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann bist du aufgewacht aus diesem Bekehrungstraum. Und was plötzlich in der Familie Gottes mit Schwestern und Brüdern, mit dem Vater im Himmel und dem großen Bruder Jesus Christus, der sich nicht schämt, dich seinen Bruder und seine Schwester zu nennen, steht in der Bibel. Daran hast du nichts getan. Und dafür hast du nichts getan, dass du Schwestern und Brüder hast. Die hast du ganz plötzlich, automatisch, wenn du Jesus Christus als den Herrn deines Lebens annimmst. Weltweit. Aber dass unter diesen Schwestern und Brüdern Beziehungen entstehen und wachsen, dafür musst du was tun. Das fällt uns nicht einfach in den Schoß. Beziehungen kosten Arbeit, Beziehungsarbeit. Und das beste Beispiel dafür ist unser Herr Jesus. Der hat in seinen Lebensjahren hier auf der Erde sich nur um Beziehungen gekümmert. Um persönliche Beziehungen zu Menschen und auch darum, dass Menschen, die in seiner Nachfolge sind, untereinander Beziehungen entwickeln. Er hat dafür gesorgt, dass aus Schwestern und Brüdern Freunde werden. Und das stelle ich jetzt in unserem Text beim Apostel Paulus, dass er nicht nur an die Gemeinde in Rom schreibt, an die Familie Gottes, dort in der Hauptstadt des römischen Weltreiches, sondern er schreibt an Freunde, die auch seine Schwestern und Brüder sind. An Menschen, mit denen ihn ganz viel verbindet. Mit ganz unterschiedlichen Menschen. Das ist ja das Faszinierende an Beziehungsnetzen. Dass wir es dort nicht mit uniformierten Menschen zu tun haben, sondern mit der ganzen Vielfalt der Schöpfung Gottes. Ich staune immer wieder nur, wenn ich meine kleine Gemeinde angucke, was für ein Genpool in Noah vorhanden war. Und Noah natürlich und in seiner Frau. Also wie viel Vielfalt aus diesem Urelternpaar. Viele sagen ja, Adam und Eva wäre das Urelternpaar. Ich sage Noah und seine Frau und seine Familie, Sem, Ham und Japhet, seine Söhne. Also was da für eine Vielfalt drinsteckt, die sich entfaltet. Und zwar so entfaltet, dass ich erlebe, gerade auch wenn ich dem anderen begegne, dass ich ein Mängelwesen bin einerseits und und ergänzungsbedürftig, aber andererseits auch, dass ich ein Geschenk bin Gottes an einen anderen Menschen. Ich werde natürlich vor allem auch in unseren Partnerschaften, in unseren engen Freundschaften. Aber manchmal geht es mir so, dass ich die Geschenke, die Gott mir macht in meiner Gemeinde, dass ich sie gar nicht auspacke. Irgendwo abstelle. Dazu weiter verschenken. Ich finde das so mit manchen Geschenken, die wir bekommen und wir sagen, wir haben ja eigentlich alles, brauchen nicht sie. Deponieren wir irgendwo und bei nächster Gelegenheit geben wir sie weiter. Aber die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinschaft von vielfältigen, unterschiedlichen Menschen. Und wir sehen das hier in Römer 16. Welch eine Vielfalt in der Gemeinde Jesu. Da kannst du auf Entdeckungsreise gehen. Und eine gute Hilfe an dieser Stelle, ich werde bewusst auch ganz praktisch, ist unser Gemeindeverzeichnis. Damit kann man anfangen. Wann hast du es zum letzten Mal in der Hand gehabt? Meistens ja nur, wenn man irgendwie eine Telefonnummer sucht. Aber hast du dir schon mal überlegt, das Gemeindeverzeichnis als ein Gebetszettel zu betrachten? Einfach mal die Namen zu studieren und sie durchzugehen. Und dann bei sich selbst sozusagen dafür zu sorgen, dass die Schweizer nicht die Schweizer bleiben, sondern Andreas und Petra. Dann plötzlich auch etwas erfährt über ihre Herkunft, woher sie kommen, was sie mit Jesus erlebt haben in ihrem Leben. Mir geht es so, ich kann mir Namen am besten merken, wenn ich Geschichten dazu habe. Ich habe den Eindruck, dass wir es in unserer Gesellschaft, das ist nicht nur ein Problem hier in der Gemeinde, sondern überhaupt in unserer Gesellschaft, verlernt haben, den anderen nach seiner Lebensgeschichte zu befragen. Wir reden über alles Mögliche. Und mich fasziniert das hier bei Paulus, dass er zu vielen Namen auch eine Geschichte erzählen kann. Manchmal nur kurz angedeutet. Aquila und Priscilla. Priscilla, die ihren Hals für mich hingehalten haben. Ich hätte gerne mehr gewusst darüber. Aber es reicht ja, Aquila und Priscilla werden ja gegrüßt und sie wissen in dem Augenblick, wo er sagt, die haben ihren Hals für mich dahin gehalten, dass Paulus diese Geschichte mit ihnen nie vergessen wird. Was sie da für ihn getan haben. Vielleicht in einer ganz gefährlichen Situation. Oder von einem anderen redet er und sagt, er war schon vor mir Apostel in Christus. Er war schon vor mir einer, der mit Jesus unterwegs war. Das ist auch eine spannende Geschichte, mal hier in der Gemeinde sich umzugucken oder in seiner Gemeinde, wo ihr auch herkommt. Und mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die schon vor euch in Christus waren. Väter und Mütter im Glauben. Paulus, der große Apostel, redet hier von einer Mutter. Das ist die Mutter des Rufus, die auch mir zu einer Mutter geworden ist. Ich denke an einen großen Gottesmann, der hat gesagt, was der Gemeinde Jesu heute fehlt, sind Väter und Mütter in Christus. Wir haben viele Brüder und Schwestern. Väter und Mütter in Christus hängt manchmal auch an den Vätern und Müttern. Weil sie zumachen. Weil sie sich auf ihre gleichaltrigen Leute konzentrieren. Und wenn sie Geburtstag haben, dann werden nur die eingeladen. Anstatt mal zu gucken, wer ist denn jung im Glauben? Ach, Torben Remmers, der 2 Meter lange, isst gerne Kuchen, oder? Und den kann ich einladen. Und das ist eine Lebensgeschichte, die ich hier so ganz kurz gehört habe, im gläubigen Elternhaus groß geworden und so weiter. Da kann ich ein bisschen stärker aus ihm herauskitzeln. Was war denn da eigentlich? Was ist da passiert in seinem Leben, dass er plötzlich gegen den Strom schwimmt in seiner Schulklasse? Ja, weiß nicht, wann ihr zuletzt zur Schule gegangen seid, aber was da los ist heute in unseren Schulen und in den Familien. Und was für ein Wunder das ist, dass ein Mensch Jesus findet in diesem Umfeld. Und was für ein Segen, gläubige Eltern zum Beispiel zu haben, die für ihre Kinder beten. Also ich mache euch Mut an dieser Stelle, Väter und Mütter in Christus. dass ihr es nicht nur seid, sondern auch werdet. Und guckt, wo sind Leute, die jung sind, im Glauben, die Begleitung brauchen, denen ich etwas mitgeben kann auf ihrem Lebensweg. Ich kenne aus meiner Vergangenheit solche Häuser, wo ich jung im Glauben ein Zuhause gefunden habe. Und wir hatten gar nichts miteinander zu tun, menschlich. Er war Bauer, der Mann, der sein Haus öffnete. Und ich war Schüler. Er sprach hauptsächlich platt. Und ich nur gemischt. Ein ganz anderes Wertesystem. Und es ist mir ein wichtiger Wegweiser geworden. Wirklich ein Vater in Christus. Auf meinem Weg mit Jesus. Und noch heute kann ich viele Sprüche auf Plattdeutsch zitieren. Fast wie Bibelsprüche, die dieser Vater in Christus mir mit auf den Weg gegeben hat. Einmal, als ich mich über jemanden aus der Gemeinde ärgerte und sagte, wie kann der Christ sein? Dann sagte er mir, wieso ne better als die anderen? Wir sind nicht besser als die anderen. Man, wir haben ein Mistbild, wo wir die Hände packen können. Aber wir haben einen Misthaufen, wo wir unsere Schuld hinbringen können. Das Kreuz von Golgatha. Da ist eine ganz wichtige Botschaft für mich gewesen und ist sie auch geblieben. Paulus spricht hier von Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat. Man kann nicht mit jedem zusammenarbeiten, völlig klar. Wenn zwei Chaos-Typen zusammenkommen, gibt es nur Chaos. Aber wenn ein Chaos-Mensch und ein Ordnungsmensch zusammenkommen im Team, dann entsteht Kreativität. Die Bibel sagt nicht, dass wir mit jedem zusammenarbeiten sollen. Jesus sendet seine Jünger zu zweit und zu zweit aus, hat sich wahrscheinlich vorher gut überlegt, wen er mit wem schickt. Und wir merken das auch an den Mitarbeitern Jesu, an diesen engen Mitarbeitern, was für unterschiedliche Leute das waren, auch von ihrer Herkunft her, von ihrem Wertesystem und so weiter. Und es ist interessant, dass im Neuen Testament alle Arbeit, alle wesentliche Arbeit immer im Team geschieht. Im Neuen Testament gibt es keine Einzelkämpfer. Paulus hat einmal versucht, relativ erfolglos. Aber er wartete, dass sein Team auch dort anlandet, wo er war. Und dann haben sie richtig losgelegt und dann wurde Reich Gottes gebaut. Es funktioniert nur im Team, Reich Gottes Arbeit. Es gibt im Neuen Testament nicht den Ältesten in der Gemeinde, sondern nur die Ältesten. Wenn einer unter euch krank ist, heißt es, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde. Das Team muss kommen und nicht der Einzelne. Damit tun wir uns heute in unserer Gesellschaft, in unserer individualistischen Gesellschaft, ganz schön schwer. Wir sind eine Gesellschaft von Einzelkämpfern geworden. Mich freut das hier in Römer 16 zu lesen, dass Paulus eine Reihe von Mitarbeitern hat, mit denen er an unterschiedlichen Stellen Unterschiedliches erlebt hat. Ein Beziehungsnetz knüpfen und bauen ist ganz wichtig für Schwestern und Brüder. Und wir sehen das hier an diesem Text. Wie macht man das? Zwei Dinge sind mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden, damit ich dann auch schließe. Das eine ist, dass diese Gemeinde in Rom offensichtlich keine große Eventgemeinde war, wo man sich so einmal sonntags zum Gottesdienst traf und vielleicht noch in der Woche zur Bibelstunde, sondern dass sie uns vorgestellt wird als Gemeinde, die sich in verschiedenen Häusern trifft. Als Gemeinde, die sozusagen in kleinen Gruppen zusammen ist. Hauskreisen könnte man auch sagen. Denn es heißt hier immer wieder, grüßt den und den und die Gemeinde, die sich in seinem Haus versammelt. Und ich habe mal nachgestellt und festgestellt, dass hier in der Gemeinde in Rom offensichtlich 5 solcher Kleingruppen vorhanden waren. 5 solcher Hauskreise. 3 Hauskreise fanden in Häusern statt von Gemeindemitgliedern. Da sagt Paulus nämlich immer, grüßt den und den und die Gemeinde, die sich in seinem Haus versammelt. Und 2 Hauskreise fanden statt in Häusern von Leuten, die nicht zur Gemeinde gehören. Auch hochinteressant. Da sagt Paulus, grüßt die vom Hause des Sowieso. Da grüßt er nicht den, dem das Haus gehört, sondern nur die, die sich in dem Haus dort treffen. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, dieser Text ist auf den ersten Blick ein relativ trockener Text. Und er hat das dann verglichen mit den Goldschatzsuchern von Klondike, kennt ihr alle aus den Westernfilmen, ne, die also loszogen in Amerika, weil sie gehört hatten, dort gibt es Gold. Und das Erste, was sie dort entdeckten, als sie ankamen, in diesen Goldgräbergebieten und ihren Claim absteckten, war einfach nur, ich sag mal, Wüste. Steppe. Und dann fingen sie an zu graben. Und dann haben sie in der Tiefe entdeckt, da ist Gold. Auf kleine Nuggets nur. Wurden dann sozusagen ausgespült. Und die hat man dann gesammelt. Und so ist es auch bei diesem Text. Auf den ersten Blick denkt man, Steppe, was soll das? So eine Namensliste in der Bibel. Menschen, die kein Mensch heute mehr kennt. Die Paulus gekannt hat, aber was hat das mit mir zu tun? Aber tiefer bohrt, stellt man fest, da gibt es interessante Aussagen zum Bau von Gemeinde. Und eine dieser ganz interessanten Aussagen ist eben, eine Gemeinde braucht Kleinkopf. Wer richtig reinkommen will in eine Gemeinde, muss Glied einer Kleingruppe sein. Anders läuft es nicht. Braucht Gemeinde, die sich in Häusern trifft. Das hat ja auch noch eine tiefere Bedeutung. Ja, man kann ja hier sozusagen geistliches Leben in diesem Kirchenraum delegieren. Das, was eigentlich zu Hause stattfinden soll, findet hier statt. Und zu Hause nichts. Wie ist das bei dir zu Hause? Wird der Bibel gelesen? Hausandacht gehalten? Gebetet? Wenn du eine Gemeinde in deinem Hause hättest, einen Hauskreis, wäre zumindest schon am Hauskreisabend Jesus Christus persönlich präsent. Weil wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, ist er gegenwärtig. Also zu einem Beziehungsnetz, um daran zu stricken, gehört wesentlich die Kleingruppe, die auch Verantwortung füreinander übernimmt. Also nicht nur miteinander Bibel liest, sondern auch sich füreinander verantwortlich weiß und auch mal nachguckt und nachfragt, was ist denn eigentlich mit dem, weil er schon so lange nicht mehr in der Kleingruppe war. Ein Anruf tätig. Hast du so eine Kleingruppe, wo du sagen kannst, da bin ich zu Hause. Das ist mein enges Beziehungsnetz, in dem ich stecke. Und das Zweite zum Schluss, was ich sagen wollte, was mir auffällt. Der Apostel Paulus hat all diese Leute kennengelernt, weil er zu Jesus gehörte. Also wenn ich an die vielen Menschen denke in meinem Leben, die mir zum Segen geworden sind. Herr Gott, nur Dank. Und sage, Herr, was hast du mir für wunderbare Geschenke gemacht? Viele sind schon heimgegangen. Der Bauer, von dem ich vorhin erzählte, lebt auch nicht mehr. Aber da ist Jesus mir durch Menschen begegnet. Und dafür kann ich danken, von ganzem Herzen. Aber ich weiß, dass es auf dem Weg durch die Welt und durch die Gemeinden auch Beziehungen gegeben hat und es auch gibt, wo es mir nicht so leicht fällt zu danken. Jemand sagte mal vor längerer Zeit zu mir, das Schwierigste am Glauben sind die Geschwister. Und vielleicht hast du auch solche vor Augen, die nicht deine Freunde geworden sind, sondern vielleicht deine Gegner. Vielleicht gibt es unversöhnte Verhältnisse in deinem Leben zu Schwestern und Brüdern. Und es ist ja so, dass offensichtlich Jesus da so wichtig ist, dass Versöhnung herrscht und Vergebung zustande kommt, dass er immer wieder darauf zu sprechen kommt. Weil er möchte, dass seine Gemeinde, die Familie Gottes, eine Gemeinde ist, die in der Versöhnung lebt. Und in der Vergebung. Das ist auch besonders wichtig, wenn wir miteinander wie gleich das Abendmahl feiern. Hier an diesem Tisch können wir Jesus Danke sagen für die vielen Menschen, die uns geschenkt hat und die uns zum Segen geworden sind. Und wir dürfen hier auch diese Menschen bringen, mit denen wir unsere Schwierigkeiten haben, aus welchen Gründen auch immer. Und sagen, Herr Jesus, ich komme mit dem so schlecht zurecht und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an seiner Nase. Vielleicht an seinem Wertesystem. Vielleicht auch an mir. Ich möchte dich bitten, dass wir als Brüder und Schwestern, als Versöhnte miteinander leben können. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte, die ich vielleicht schon mal erzählt habe. Zwei Brüder, die schon lange nicht mehr miteinander gesprochen hatten, träumen plötzlich nachts voneinander. Kann ja vorkommen, dass man mal von einem Bruder träumt, mit dem man schon lange nicht mehr gesprochen hat. Da war Funkstille zwischen den beiden. Und beide träumen in der gleichen Nacht jeweils vom anderen. Und der eine Bruder ist unverheiratet und kinderlos und hat plötzlich den verheirateten Bruder im Traum vor Augen mit vielen Kindern und sagt im Traum, darüber habe ich ja eigentlich noch nie nachgedacht. Wie schwer es mein Bruder hat. Und wie begreiflicherweise wenig Zeit er erübrigen kann für mich. Weil er sich um seine Familie kümmern muss. Und der andere sieht im Traum den kinderlosen Single-Bruder sozusagen. Und er sagt, Mensch, mir gehen jetzt die Augen auf, wie schwer er es hat. Wenn er abends nach Hause kommt, da ist niemand da, mit dem er reden kann. Dann sitzt er mit seinen Sorgen und seinen Nöten völlig alleine. Also die Träume weiten das Herz und sagen beide Bauern. Die Felder lagen nebeneinander. Dann sagt der eine Bruder, der Kinderlose, der Single, ich werde einen Teil von meiner Ernte meinem kinderreichen Bruder geben. Und er macht sich nachts auf den Weg und bringt ein Teil seiner Ernte zu dem Erntehaufen seines Bruders. Und der Bruder, der Kinderreiche, der sagt, ich will ein Zeichen der Liebe zu meinem Bruder setzen und ihm auch einen Teil meiner Ernte geben. Und auch er macht sich, ohne dass er weiß, der andere auch unterwegs war, nachts auf den Weg und bringt einen Teil seiner Ernte dorthin. Und am Morgen gucken beide, es ist Tag geworden, man kann die Erntehaufen sehen, und sagen sich, Mensch, ich habe was gegeben von meiner Ernte. Aber der Haufen ist nicht kleiner geworden. Und das ermutigt beide, in der nächsten Nacht genauso zu handeln. Und in der dritten wieder. Und irgendwann begegnen sich beide. Jeder mit der Erntegabe, die für den anderen bestimmt ist, auf den Schultern. Und dann sehen sie einander in die Augen. Und dann lassen sie beide ihre Mitbringsel fallen und umarmen sich und weinen. Und jeder sagt zum anderen, wie habe ich dich so lieb? Und da geht der Himmel auf, so erzählen die Rabbiner. Und Gott schaut herab und sagt, bei solchen Leuten will ich wohnen. Bei solchen Menschen möchte ich wohnen. Also meine Bitte heute Morgen, dass wir die Geschwister, für die wir von Herzen danken können, und auch die anderen, wo uns das Danken nicht so leicht fällt, mit hierher bringen, in Gedanken, und sie Jesus hinhalten. Wenn er die eine noch mehr segnet und zu den anderen versöhnte und heilte Beziehung schenkt.